Und dann bleibt es mir noch, das zweite Hauptthema anzumoderieren. Und alle von euch, die die April-Folge schon gehört haben, wissen, was euch jetzt erwartet. Und zwar kommt der zweite Teil von unserem Höhenmedizin-Beitrag mit Despina. Und es wird um die Höhenkrankheiten an sich gehen und ein kleines bisschen weniger physiologisch als der erste Teil. Viel Spaß beim Hören.
Ab in die Berge.
In die Berge, genau. Berge.
Ab in die Berge.
Dann machen wir wo weiter?
Also, wir haben ja schon viel über CO2 jetzt gerade gesprochen. Hm? Und an manchen Beispielen halt gesehen, dass das CO2 und das Bicarbonat von den Referenzwerten, die wir so kennen, in der Höhe durchaus weit entfernt sind. Und diese beiden sind ja wichtig für unseren Säure-Base-Haushalt. Mhm. Also stellen wir uns hier halt auch die Frage, inwiefern sich unser Puffersystem in der Höhe verändert. Wir haben durch die erhöhte Ventilation eine Hypokapnie und eine respiratorische Alkalose und die wird zumindest teilweise recht rasch kompensiert durch eine erhöhte renale Bicarbonatausscheidung. Und dadurch, dass wir jetzt eine geringere Plasmakonzentration von Bicarbonat haben, wird als unser wichtigstes Blutpuffersystem und die Puffer verändert und die Pufferkapazität des Plasmas nimmt erst einmal ab. Bei Höhenbewohnern hat man aber festgestellt, dass im Vergleich zu akklimatisierten Bergsteigern, sogenannten Lowlandern, eine wiederum höhere Pufferkapazität vorliegt, bei gleichzeitig weiterhin niedriger Bicarbonatkonzentration. Also sehen wir, dass halt, wenn man das Ganze wirklich länger betreibt oder länger sich in der Höhe befindet, die Pufferkapazität trotz niedrigem Bicarbonat wieder zunehmen kann. Mhm. Wie genau das funktioniert, das weiß man noch nicht ganz genau. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass der Nicht-Bicarbonat-Puffer eine erhöhte Pufferkapazität hat. Das heißt, dazu gehört das Hämoglobin, 2,3-DPG, Plasmaproteine und anorganisches Phosphat. Am wichtigsten wäre hier das Hämoglobin zu nennen. Und hier vor allem sowohl bei den Höhenbewohnern als auch bei Menschen nach Höhenexpedition ist am ehesten davon auszugehen, dass dieser erhöhte HB die Kompensation der niedrigeren Pufferkapazität des Bicarbonatpuffers übernimmt.
Ja, passt auch wieder schön, das, was man so gelernt hat, so als wichtigste Puffer ist Bicarbonat und danach der HB, ne? Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel über die Anpassung geredet. Was ist denn, wenn das mit der Anpassung nicht klappt? Also wir kennen ja, ich glaube, jeder von uns hat den Begriff der Höhenkrankheit schon mal gehört. Ja, wodurch zeichnet die sich aus? Was passiert da pathophysiologisch?
Ja, genau. Akklimatisation kann auch mal nicht ganz so gut funktionieren, wie du schon sagst. Und dann kommt es zu den sogenannten Höhenkrankheiten. Also beziehungsweise Höhenkrankheit ist so ein bisschen ein Überbegriff für mehrere Krankheitsbilder, die man voneinander abgrenzen kann. Und drei wichtige wollen wir da vielleicht einmal uns näher anschauen. Und das, was zumindest Paula bestimmt schon, also doch, du hast es auch schon beschrieben, schon mal erlebt haben, ist die akute Bergkrankheit oder Acute Mountain Sickness. Na, ihr habt ja beide schon von Kopfschmerzen berichtet, die schon echt heftig waren. Und das ist eines dieser unspezifischen Symptome, die man dann hat. Kopfschmerzen, Abklagenheit, Schwindel, Übelkeit. Das Ganze tritt, wie man schon im Namen hört, akut auf, also typischerweise so 4 bis 12 Stunden nach Erreichen von einer Höhe von 2500 Metern oder höher. Das ist auch ziemlich häufig, also 40 bis 90% können das tatsächlich erleiden, diese Acute Mountain Sickness. Und da gibt's verschiedene Einflussfaktoren für, einmal natürlich die absolute Höhe, in der ich mich befinde. Dann ist jeder individuell so unterschiedlich dafür anfällig. Und dann, was schon angesprochen wurde, die Aufstiegsgeschwindigkeit. Da ist so ein Richtwert, mehr als 500 Meter pro Tag aufzusteigen, und damit ist jetzt vor allem auch die Schlafhöhe gemeint, bedingt ein etwas höheres Risiko. Mhm. dann auch, wie gut bin ich denn quasi präakklimatisiert? Also mache ich jetzt häufiger Bergtouren oder wohne ich vielleicht und lebe ich in einer gewissen Höhe? Genau, und wenn man zum Beispiel eine geringe Hypoxic Ventilatory Response hat, dann ist man auch eher prädisponiert dafür, eine akute Bergkrankheit zu erleiden.
Mhm.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, was mache ich denn dann? Was habt ihr gemacht?
Ich habe Ibuprofen genommen, tatsächlich.
Leise vor mich hingelitten.
Also Ibuprofen als symptomatische Therapie ist auch was, was man tatsächlich empfehlen würde. Ibu ist sogar das Medikament, was die Wilderness Medical Society mit erwähnt in ihren Leitlinien. Wenn man noch Übelkeit hat, gegebenenfalls auch Antiemetika. Aber am wichtigsten, die wichtigste Konsequenz, die man halt ziehen muss, ist, dass, okay, erstens, meine Kopfschmerzen könnten halt schon mit der Höhe zu tun haben, da halt dran zu denken. Und dann muss es halt die Konsequenz halt sein, ich mache eine Pause. Also ich steige jetzt erstmal nicht weiter auf und gebe meinem Körper erstmal die Chance, sich hier eben zu akklimatisieren, ne? Und sich anzupassen, weil das haben wir ja gerade besprochen, eigentlich kann der schon ganz, ganz viel.
Der braucht und, halt ein bisschen mehr Zeit.
Ja, genau, ne? Das ist quasi so das Signal, Alter, nicht so schnell. Und wenn dann keine Besserung eintritt, dann sollte man halt über einen Abstieg nachdenken oder gegebenenfalls noch eine medikamentöse Therapie einleiten bei starker Ausprägung und ja, fehlender Besserung. Oder man kann jetzt halt auch, vielleicht ist Abstieg gerade gar keine Option, ja, weil es einfach mit zu vielen anderen Risiken verbunden ist. Und da könnte man Acetazolamid einnehmen. Das ist ein Carboanhydrasehemmer, den vielleicht viele auch noch kennen.
Ich habe das neulich in Erinnerung einem Patienten mit idiopathischem Hirndruck verschrieben und fand es richtig fancy, weil ich das nur aus der Höhenmedizin kannte.
Das ist ja krass, ja. Das, also Hirndruck, okay, wir haben das ja auch eher, also ich sag mal so, ich kenne das ja vor allem im perioperativen Bereich. Und da, also was wir da auf jeden Fall auch machen, ist Dexamethason, ne? Das ist ja jetzt auch noch ein weiteres Medikament, was man hier anführen kann. Aber Acetazolamid habe ich tatsächlich noch nie gegeben bei den Patienten mit, Hirndruck.
Ich kenne das vom Glaukom, oder?
Ja.
Genau, also ja. Nicht vom Hirndruck.
Genau, der hatte irgendwie so eine idiopathische intrakranielle Hypertension und das war dann gemäß unseren Neurologen die Therapie der Wahl und ich fand's voll fancy.
Krass. Okay. Ja. Hast du direkt gesagt, ach, habe ich in der Tasche, ich war gerade noch auf dem Berg. kann ich direkt hier verteilen.
Okay, und dann wäre die Alternative Glukokortikoid, ja? Also.
Genau, Dexamethason kann man auch noch geben. 4 Milligramm alle 6 Stunden wäre das. Je nachdem, vielleicht auch Sauerstoff, aber da kommt es halt so ein bisschen auch drauf an, wie ist denn die Sättigung und was habe ich überhaupt Sauerstoff zur Verfügung? In ganz schweren Fällen kann man hier halt auch schon an den portablen Überdrucksack denken. Aber der kommt eigentlich noch mehr bei einer anderen Höhenkrankheit zum Einsatz. Und zwar dem Höhenhirnödem, abgekürzt als HACE, High Altitude Cerebral Edema.
Okay.
Das HACE kann sich aus der Acute Mountain Sickness, der AMS, entwickeln. Und deshalb vermutet man, dass die Pathophysiologie am ehesten ähnlich ist und es wird manchmal auch als Endstage-AMS bezeichnet. Und da ist es so, woran merke ich das? Also die Übergänge können natürlich auch ein bisschen fließend sein. Wie mir gesagt, bei der AMS ist es so ein bisschen unspezifisch. Hier geht es dann immer noch so ein bisschen in Richtung mehr so neurologischere Symptome. Also man beginnt eine Ataxie zu entwickeln, vor allem des Stammes. Man trübt so langsam ein bisschen ein. Also alles, was Richtung Bewusstseinsminderung geht, muss halt echt ein Warnsignal sein. Und das Ganze kann dann auch wirklich rasch fortschreiten und bis zum Koma hingehen, wenn man es eben nicht adäquat und schnell behandelt. Das ist dann auch potenziell lebensbedrohlich. Es kommt zu Hirndruckanstiegen. Gott sei Dank kommt das allerdings nicht so häufig vor. Die Prävalenz ist so in der Höhe von 4200 bis 5500 Meter, wird die mit 0,5 bis 1% angegeben. Also ich finde für so eine bedrohliche Sache auch nicht wenig, aber halt eben deutlich geringer als die AMS, die halt fast jeder mal erleben wird, wenn er sich in der Höhe aufhält.
Ich finde halt vor allem krass, wenn man halt sagt, Ataxie und Bewusstseinseintrübung und so. Man muss sich ja bewusst machen, dass diese Leute trotzdem noch am Berg sind und im besten Fall, also da kommt ja auch nicht überall auf der Welt sofort der Hubschrauber und holt dich ab, sondern häufig müssen die ja trotzdem noch irgendwie runtergetragen werden, runterlaufen oder ähnliches. Und das wird dann schon schwierig.
Genau, deshalb ist es das halt was, wo man echt alert sein muss, weil man da halt schon kleine Anzeichen halt wahrnehmen muss, bevor es halt so schlimm wird, dass derjenige sich halt wirklich gar nicht mehr selber fortbewegen kann. Also wenn der schon anfängt, irgendwie nur ein bisschen anders zu gehen als sonst, aber halt vorher schon von irgendwie Kopfschmerzen und so weiter berichtet hat, dann muss man einfach schon ein bisschen einfach alert sein und gucken, das kann halt schon in eine gewisse Richtung gehen, und wenn es halt in die falsche Richtung sozusagen geht, dann frühzeitig Konsequenzen ergreifen, und die wäre hier halt der sofortige Abstieg. Und wenn das nicht möglich ist, aufgrund der Umgebungsbedingungen, dann brauchen wir hier halt auf jeden Fall Sauerstoff, und vielleicht eben, wenn zur Verfügung steht, unsere Überdruckkammer. Und wie wir gerade schon gesagt haben, mit dem Hirndruck hilft dann auch das Dexamethason.
Diese Hirndruckkammern, das sind wirklich einfach so Säcke, und da wird dann Druckluft reingeleitet und dann...
Das sind so aus so einem Gewebe, so ein bisschen wie LKW-Plane bestehen die. Und da ist dann in der Regel so ein... Also ich könnte euch auch ein Bild zeigen. Ich muss mal gucken, ob ich das... zeige ich euch nachher auf jeden Fall ein Bild. Aber um das mal auch für die Hörer zu beschreiben. Es ist halt so ein... Also es besteht aus so einem LKW-Planen-Gewebe, und es ist... so ein bisschen halt Form wie so ein Mumienschlafsack, aber halt ein bisschen mehr Platz hast du halt schon da drin als in einem Schlafsack, aber nicht viel mehr. Und dann ist da auf Höhe des Kopfes ist in der Regel so eine durchsichtige Plastikscheibe drin, sodass man halt schon rausgucken kann und Sichtkontakt zu seinem Patienten haben kann. Und dann wird das Ganze halt verschlossen mit einem Reißverschluss, und dann wird eine Pumpe angeschlossen. Und das Ganze aufgepumpt. Und das macht man halt schon per Hand, also oder Hand oder Fuß, ist eine Hand- oder Fußpumpe dabei. Und dann muss man natürlich erst einmal pumpen, bis ein gewisser Druck aufgebaut ist. Da gibt es natürlich auch eine Anzeige für. Und dann muss aber auch immer jemand noch weiter pumpen, weil du musst ja eine Luftzirkulation aufrechterhalten, gell? Sonst du hast ja ein gewisses Luftvolumen in deinem Sack drin, aber irgendwann ist dann da... auch die, letztlich zumindest immer die frische Atemluft dann verbraucht, sodass du halt schon noch, selbst wenn du halt den Druck erreicht hast, noch weiter pumpen musst.
Irgendwie auch spooky, sich in so ein Ding reinlegen zu müssen.
Ich fand's schon im gesunden Zustand, ehrlich gesagt, gar nicht so geil. Wir haben das halt ausprobiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass mir dann irgendwie noch kotzübel ist und ich Kopfschmerzen aus der Hölle habe, weil ich ein Höhenhirnödem habe, ist das, glaube ich, echt nicht so witzig.
Ja, also ich denke mir das auch so, also klar, ich habe es auch ausprobiert, und ich muss sagen, bin halt jemand, der halt mit engen Räumen jetzt nicht so ein Riesenproblem hat oder so, aber erstens, wenn es dir schlecht geht, ist es natürlich eine andere Sache, aber ich glaube, was halt auch, also ich fände es auch als Behandler halt oder Behandlerin ein bisschen schwierig, weil die Leute, die eintrüben, die will ich ja eigentlich nicht in einen abgeschlossenen Sack stecken, oder? Wo ich dann gar nicht mehr so schnell dran kann. Ja. Aber halt, also da muss man sich halt dann wirklich sagen, okay, das ist gerade das Einzige, was ich machen kann. Denn letztlich, wie das funktioniert, ist ja jetzt mal so ein bisschen platt gesagt, ich simuliere einen Abstieg. Ja. Also ich tue den in diesen Sack rein und erhöhe den Druck in dem Sack. Und da kannst du, also die Säcke sind halt, da gibt es unterschiedliche Modelle, die dann natürlich auch unterschiedlich teuer sind. Die kann man bis zu 220 Millibar aufpumpen. Und ein Millibar entspricht ungefähr 0,75 Millimeter AG. Und vom Prinzip ist es dann so, dass letztlich der atmosphärische Druck auf aktueller Höhe erhöht wird um den Druck, den ich in diesem Überdrucksack erzeuge. Und das heißt, wenn angenommen, ich wäre jetzt auf irgendwie 5800 Meter Höhe, da habe ich einen atmosphärischen Luftdruck von 363 mm HG. Habe ich jetzt so einen Überdrucksack, der 220 Millibar schafft, dann kann ich noch etwa 165 mm HG durch diesen Überdrucksack hinzufügen, lande also in Summe bei 528 mm HG, was dann einer Höhe von 3000 Metern entsprechen würde. Das heißt, ich habe einen Abstieg von 2800 Metern geschafft und die Höhe, auf die dieser Mensch sich dann befindet, halt halbiert, fast. Ja. Ja, und das heißt, dadurch kann ich halt diese ganzen adversen Effekte der Höhe, die diesen ja, Zustand ausgelöst haben, so ein bisschen wieder reversieren.
Mhm. Ja, abgefahrenes System.
Wir haben ja gesagt, es sind drei Krankheiten, die in der Höhe relevant sind und die wir uns genauer anschauen wollen. Und die dritte wäre dann das Höhenlungenödem, High Altitude Pulmonary Edema oder HAPE abgekürzt. Ja, guten Lungenödem, das kennen einige. Und auch das Höhenlungenödem, das präsentiert sich halt ähnlich wie das Höhenlungenödem, was wir halt in unseren Gefilden kennen. Wir haben eine Dyspnoe, vor allem hier dann eine exzessive Belastungsdyspnoe. Also das sind ja in der Regel fitte Leute, die dann aufsteigen. Aber die sagen halt, okay, das kenne ich so nicht. Die haben einen Husten, der zuerst mild ist und dann immer schlimmer wird. Teilweise berichten sie auch von einer Brustenge. Die Leistungsfähigkeit nimmt enorm ab. Und dann kommt auch dieser klassische schaumige, teilweise pinke Auswurf. Und ja, dann letzten Endes die Zyanose, eine Tachykardie hinzu. Das Ganze tritt auf in Höhen ab 2500 bis 3500 Metern und nicht ganz so früh oder schnell wie jetzt die Acute Mountain Sickness, sondern erst so ab 1 bis 5 Tagen nach Ankunft in diesen Höhen und ist Gott sei Dank auch nicht so häufig wie die Acute Mountain Sickness, hat eine Prävalenz von 0,2 bis 7%. Wir haben ja schon gesagt, dass die Hypoxie auch Einfluss letztlich auf die Lunge hat. Und da hatten wir diesen berühmten Euler-Lilly-Stunt-Mechanismus. Hier kann man sich vorstellen, wenn wir dass dieser Mechanismus halt nicht nur gut ist, ja, also nicht nur halt eben unser Schandvolumen reduziert, sondern dass es bei einer starken hypoxischen pulmonalen Vasokonstriktion eben auch zu Effekten kommen kann, wie eben diesem Lungenödem. Also letztlich haben wir hier eine exzessive hypoxische pulmonale Vasokonstriktion.
Ja, genau. Das ist, habe ich schon mal gelernt und finde es krass. Also ja, stelle ich mir ganz, ganz spooky vor, wenn plötzlich einer aufgrund der Höhe vor dir ein Lungenödem entwickelt. Ja.
Einfach niffen geht dann nicht.
Ja, also es gibt so, die hatten wir tatsächlich in unserem Kurs auch, so Systeme, boah, ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Namen, die quasi dir erlauben, es ist so ein bisschen portables Piepsystem, was du mitnehmen kannst. Aber das ist, also das kannst du dann auch ohne Sauerstoff anwenden, aber und es hilft halt so ein bisschen Piep aufrecht zu erhalten, aber ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir hier so dann an Therapie liefern könnten.
Was macht man denn therapeutisch bei so einem Höhenlungenödem?
Also es hängt natürlich so ein bisschen vom Schweregrad ab. Du gibst, wenn du es hast, Sauerstoff. Wenn du den Überdrucksack mit hast, kannst du auch den einsetzen und dann halt immer ne, deine Therapieerfolge kontrollieren. Man kann ja auch jemanden zum Beispiel mit Sauerstoffclip da reintun und dann den so platzieren lassen, dass du ihn auch durch dieses Bullauge da sehen kannst. Und auch hier ist letztlich ein Abstieg zu empfehlen. Und was man sonst noch medikamentös machen kann, ist Nifedipin zu geben. Also Calcium-Antagonist, den man sicherlich auch schon kennt. Und das ist halt etwas, was hier helfen soll, den pulmonalvaskulären Druck oder Widerstand zu senken.
Nochmal kurz zurück zum Sauerstoff. Das Geile am Sauerstoff, dass es in dem Moment ja nicht nur die Sättigung verbessert, die durch das Lungenödem schlecht ist, sondern auch wirklich Therapie macht, weil es ja die hypoxische pulmonale Vasokonstriktion aufhebt. oder zumindest abmindert, weil ja plötzlich mehr Sauerstoff da ist und damit die Vasokonstriktion gemindert wird. Ähnlich einer Sauerstoffdauertherapie bei einem mit einem pulmonalen Hypertonus.
Hier würde ich gerne nochmal ganz kurz wieder Exkurs machen. Und zwar hatte Paula ja schon gesagt, wie krass diese Studien sind, mit denen man da teilweise zum Beispiel auch die Pathophysiologie rausgefunden hat. Und zu diesen HAPE-Studien muss man sagen, das ist richtig krass. Die haben da teilweise auf so Hütten, es gibt eine ganz berühmte Hütte, die Capanna Margarita, das ist die höchste im letztlich im europäischen Alpenraum. Und die ist auf so knapp, also 4500 irgendwas Meter. Und da haben die tatsächlich Probanden einen Pack geschoben, um halt da den Wedge-Druck messen zu können. So das finde ich schon echt crazy. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Ich weiß nicht, ob es da heute noch ein Ethikkomitee geben würde, das da dem zustimmt. Aber das ist schon krass, da steigst du so den Berg auf. Oder manche, also ein Teil davon sind die, glaube ich, auch geflogen worden. Weiß jetzt nicht mehr im Detail. Und dann lässt du dir da einfach mal so einen Pack legen.
In eine Schleuse legen. Also ein großes Rohr in die Jugularis wahrscheinlich. Ja.
Ist schon krass.
Genau. Aber dadurch weiß man jetzt, dass der mittlere pulmonalarterielle Druck in HAPE-Patienten um 40 mm Hg ist. Und dass so die Schwelle für den pulmonalkapillären Druck für die Entstehung von einem HAPE bei etwa 19 mm Hg liegt.
Krass.
Ja, es sind halt auch alles so Drücke, die wir halt teilweise schon auch mal bei unseren Intensivpatienten messen, ne?
Ja.
Wir hatten vorhin auch noch ein Medikament angesprochen, was eigentlich auch ganz cool ist, weil es auch so ein bisschen Pathophysiologie live darstellt. Das ist das Acetazolamid. Und da haben wir gesagt, es ist ein Carboanhydrasehemmer und der vermindert letztlich die renale Rückresorption von Bicarbonat im proximalen Tubulus. Das heißt also, das ist ein Medikament, haben wir gerade gesagt, es kann sowohl zur Prophylaxe als auch zur Therapie der akuten Bergkrankheit verwendet werden. Und durch diese dadurch verminderte Bicarbonatkonzentration wird der pH gesenkt. Und durch diese Senkung des pHs wird letztlich die Hypoxic Ventilatory Response unterstützt. Das Ganze hängt mit der Bicarbonatpuffergleichung zusammen, die, ja, ich weiß noch eine Gleichung, die wir vielleicht noch im Kopf haben. Ne? Da hatten wir das CO2 mit dem H2O und dann entsteht in der Mitte das H2CO3 und das Ganze kann dann dissoziieren in HCO3-, also Bicarbonat und H+-Ionen. Ja, und wenn wir jetzt weniger Bicarbonat haben, dann entstehen da halt weniger H+-Ionen.
Ja.
Also, wir haben verschiedene Krankheitsbilder uns angeschaut, die in der Höhe auftreten können und viel über die Pathophysiologie dahinter gesprochen. Aber jetzt kann man sich als Anästhesisten auch fragen, was es sind denn das vielleicht, gibt es da irgendwelche Lessons learned, die auch für unsere Klinik relevant sind? Und da haben wir ja gerade gesagt, dass man aus der HAPE-Forschung weiß, dass ein pulmonalkapillärer Druck von 19 mm Hg da so als Schwelle herausgefunden wurde. Und das kann man sich ja vielleicht mal merken, dass da dann das Risiko für ein nicht kardiogenes Lungenödem steigt, wenn wir Patienten haben, bei denen wir jetzt zufällig einen Pack haben und diese Drücke messen. Und dass das vielleicht schon uns aufhorchen lassen sollte, können wir vielleicht irgendwie was tun, um diesen pulmonalkapillären Druck irgendwie zu senken und vielleicht so ein Lungenödem zu verhindern. Wir wissen auch aus der Forschung, dass die rechtsventrikuläre Funktion bei hohen pulmonalarteriellen Drücken zunächst erhalten bleibt. Das heißt, dass wenn wir keine Rechtsherzbelastungszeichen sehen, dann ist es nicht sicher, eine pulmonale Hypertonie auszuschließen.
Ja.
Wir sehen auch, deshalb hilft halt zum Beispiel diese Methode mit dem Überdrucksack, dass der PAP, also der pulmonalarterielle Druck, sich unter Normoxie vergleichsweise schnell wieder normalisiert. Das heißt, dass wenn wir Patienten haben bei uns, bei denen wir einen erhöhten PAP feststellen, die dann irgendwie auch schlechter werden, eine verbesserte Oxygenierung, also zum Beispiel eine Erhöhung der FiO2, auch einen Therapieansatz darstellen kann. Letztlich ja auch, was du vorhin gesagt hattest, Torben. Und dass das insbesondere relevant sein kann bei Anzeichen von einem nicht kardiogenen Lungenödem.
Voll cool. Da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, als ich gefragt habe, ob das überhaupt relevant ist für Leute, die nicht in die Berge gehen. Es ist also doch relevant. Finde ich gut.
Ich denke schon. Und zumindest hat man ein paar spannende Einblicke hoffentlich in die Pathophysiologie bekommen.
Ich finde es wirklich super faszinierend, weil es so angewandt ist. Auf jeden Fall im Kopf bleiben wird, dass diese Druckkammer im Endeffekt einfach nur, also ist ja völlig klar, weil sie erhöht den Umgebungsdruck und dadurch machen wir einen Abstieg. Das finde ich faszinierend. Und es ist irgendwie ein Plastiksarg. Aber das ist nur in meinem Kopf so drin.
Nenn es nicht Sarg.
Ein sehr zutreffender Vergleich.
Aber, oh, das ist vielleicht auch noch relevant. Man muss das Ding, bevor man es aufpustet, wirklich gut befestigen.
Ja.
Weil es ist ja halt, wie gesagt, so eine LKW-Plan-Ding, ne? Und wenn du das aufgepustet hast und du bist vielleicht irgendwie noch dann irgendwie in so einem schneeigen, abschüssigen Gelände, das rutscht wie Sau. Also dann ist es wirklich ein ganz schneller Abstieg, wenn du das nicht gut befestigt hast.
Ja.
Sonnenschutz ist auch ganz hilfreich, weil es wird unfassbar warm da drin.
Auf jeden Fall. Ja, ja, also nicht in der prallen Sonne hinstellen, das Teil.
Ja. Ah, krass viele Sachen zu bedenken. Ja, irgendwie ist mir das Ding spooky, aber ich habe ein Problem mit engen, geschlossenen Räumen. Deswegen finde ich es wahrscheinlich so unheimlich. Wollen wir nochmal kurz die wichtigsten Sachen zusammenfassen? Also, Plastikschlitten hatten wir gerade.
Schlauch.
genau. In der Höhe haben wir eine hypobare Hypoxie. Was sind die Kompensationsmechanismen?
Genau, wir haben zwei wesentliche Akklimatisationsmechanismen, über die wir gesprochen haben. Das ist einmal die ventilatorische Akklimatisation, Stichwort Hypoxic Ventilatory Response, und dann verschiedene Methoden, mit denen wir die Sauerstofftransportkapazität erhöhen.
Genau, und durch die Höhe kommt es kompensatorisch halt zu einer Hypokapnie, hatten wir ja gesagt, bei der BGA von Mount Everest, und damit zu einer respiratorischen Alkalose. Das hat dann wiederum viele Effekte, wie beispielsweise die zerebrale Vasokonstriktion und auch das von Despina vorhin sehr schön beschriebene komplexe Zusammenspiel von verschiedenen Puffern und auch von CO2, O2 und dem pH. Die respiratorische Alkalose, jetzt musst du mich korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle, wird teilkompensiert durch die renale Ausscheidung von Bicarbonat. War das richtig?
Nee,
oder
das war's
verkehrt rum?
Nee, und das ist das, was das Acetolamid auch noch unterstützt, oder?
Ja, ganz genau.
Bicarbonatausscheidung.
Das ist letztlich so ein bisschen quasi, wir beschleunigen die Akklimatisation so ein bisschen damit, ne?
Ja. Ja, und dann, ich hatte keine Höhenkrankheit, oder doch eine Form der Höhenkrankheit, aber ich hatte die Acute Mountain Sickness. Die Steigerung ist das Hirnödem, also High Altitude Cerebral Edema. Und dann gibt es noch das High Altitude Pulmonary Edema, also das Lungenödem aufgrund des Euler-Lilly-Stunt-Mechanismus mit der pulmonalen Vasokonstriktion. Ja.
Genau, das war jetzt einmal der kurze Ritt durch diese ausführlichen Dive in die Höhenmedizin.
Ja. Ich glaube, abschließend müssen wir uns noch trotzdem ganz kurz drüber unterhalten, wie macht man den Höhenmediziner und welche Diplome kann man da haben? Was muss man mitbringen? Ich wette, da sind Leute draus, die sich dafür interessieren.
Ja, also da können vielleicht Paula und ich ein bisschen was zu sagen. Es gibt dieses International Diploma for Mountain Medicine. Das ist in der Regel, also wenn man jetzt sagt, ich will mich mit Höhenmedizin beschäftigen, dann ist das so das Erste, was man angehen kann. Da gibt es verschiedene Anbieter für. Wir können euch auch die wir kennen, mal verlinken. Wir sind aber, also weder Paula noch ich, haben da irgendwelche Interessenskonflikte oder sonst was. Wir kriegen kein Geld von denen oder so. Und das sind dann halt...
Wir haben halt beide Kurse gemacht, die wir euch auch, also ich kann zumindest für die Kurse sprechen, die ich gemacht habe, die ich euch auch gerne weiterempfehlen kann. Wenn ihr genau wissen wollt, wo wir wie welchen Kurs gemacht haben, könnt ihr uns gerne schreiben, dann können wir gerne da auch eine private Empfehlung abgeben.
Ja, auf jeden Fall, das würde ich so unterschreiben. Genau, die Kurse sind also ein bisschen ähnlich aufgebaut, also die meisten Anbieter haben zwei Kurse, es gibt auch welche mit drei Kursen, also drei Teilen jeweils, die dann unterschiedliche Schwerpunkte haben, Skibergsteigen, klassisches Hochtourengehen und Klettern in diversen Disziplinen. Da gibt es dann jeweils Theorie und Praxis zu, inklusive von Rettungstechniken, die man erlernt. Die sind interdisziplinär, also da sind verschiedenste Fachrichtungen vertreten. Eigentlich auch richtet sich das auch nicht nur an ärztliches Personal. Ich muss sagen, bei meinen Kursen waren die Teilnehmenden alle ÄrztInnen. Aber da könnten auch jetzt, keine Ahnung, NotfallsanitäterInnen oder ähnliches, wenn die Lust hätten, dran teilnehmen.
Genau, wichtig und ist medizinisches Fachpersonal. Also es sind keine Kurse für medizinische Laien.
Ja, es geht halt dann schon auch teilweise ins Detail natürlich. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann macht das einfach echt Spaß. Die Leute sind lustig und vom Umfang her sind die halt eine Woche etwa lang, 5 Tage, meine ich, oder 5 bis 7 Tage, irgendwie so. Ja, und wenn man dann noch tiefer einsteigen will zum Beispiel, kann man halt zum Beispiel noch dieses International Diploma in Wilderness and Expedition Medicine machen. Da ist als eine Voraussetzung, dass man das andere Diplom schon hat, also das sogenannte DIM-Diplom, das Mountain Medicine. Und da braucht man in der Regel nur einen Kurs für, der etwa eine Woche geht, plus eine Prüfung, die man ablegen muss. Auch da gibt's wieder Theorie und Praxis zu verschiedenen Themen. In dem Kurs, den ich besucht habe, und ich glaube, alle deutschsprachigen Kurse, die ich so kenne, ist schon in der Regel der Fokus halt wieder Berg. Obwohl es jetzt halt, wie wir gerade besprochen oder zu Anfang besprochen hatten, Expeditionsmedizin natürlich auch was ganz ohne Berg sein kann. Aber halt aufgrund, schätze ich mal, einfach der geografischen Lage ist es in Deutschland schon eher Fokusberg. Es gibt auch andere internationale Foren und Netzwerke, wo man dann auch andere Schwerpunkte für die Ausbildung finden kann. World Extreme Medicine ist da jetzt eins, was mir als erstes einfällt, wo man auch unterschiedliche Kurse finden kann, aber die haben auch zum Beispiel einen Podcast, wenn man sich weiter informieren möchte. Genau.
Ja.
Was super. Ich ganz cool finde daran ist, dass das, wie du schon gesagt hast, internationale Diplome sind und die deswegen auch international anerkannt sind. Das heißt, mit dem Diplom, was ihr in Deutschland gemacht habt, könnt ihr theoretisch im Himalaya, wenn die jetzt einen Expeditionsmediziner suchen oder so, diese Expedition begleiten. Das finde ich noch wichtig.
Ganz genau, weil die sich halt alle nach diesen Regularien richten, die mal von den Fachgesellschaften sozusagen oder von den medizinischen Kommissionen der Fachgesellschaften erstellt wurden, die Regulation. Und deshalb sind diese Kurse halt entsprechend anerkannt.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick in dieses spannende, ja, es ist ja gar kein Fach, es ist ja, was ist es?
Ein Thema?
Ja, dieses spannende Thema. danke. Das war jetzt zu offensichtlich, Paula. Jetzt fühle ich mich schlecht.
Sorry. Also man kann, glaube ich, alles möglich sagen. Thema, Welt, ja. Wie auch immer.
Mich hast du auf jeden Fall gecatcht damit. Ich hoffe, wir können das mal, können das nochmal irgendwann erweitern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Immer cool, von euch zu hören und jetzt einmal auch quasi mit euch zu quatschen.
Ja. Wie immer gebühren dem Gast die letzten Worte. Hast du noch was zu sagen?
Torben, wir brauchen noch ein Codewort.
Dann nehmen wir Acetazolamid. Okay. Ist das zu schwierig? Ne, als Beispiel für so Pathophysiologie Live nehmen wir das Acetazolamid.
Sehr gut.
Sehr schön. Jetzt gebühren dir aber trotzdem die letzten Worte, nachdem ich so Blut reingequatscht habe vorhin.
Dann wünsche ich allen, dass sie, was auch immer ihr für eine Leidenschaft habt, also meine oder unsere, sind offensichtlich die Berge, dass ihr die, dass ihr immer die Gelegenheit findet, die auszuleben und dann auch immer gesund heimkommt.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schöne letzte Worte.